Anne, weil du damit angefangen hast, ich habe auch mein Erlebnis mit unserem Pubertier. Das lag heute Nacht neben mir im Bett. Das ist aber ein Enkel. Und er ist auch noch nicht ganz in der Pubertät, 6 Jahre alt. Aber wir fragten ihn gestern, willst du wieder schlafen da mit deiner Schwester? Nein, ich will beim Opa schlafen. Und warum? Ich will früh gleich mit ihm kämpfen. Und kämpfen heißt bei ihm, er setzt sich mit seinem Hintern auf mein Gesicht, wenn ich noch schlafe. Aber das ist ihm heute nicht gelungen. Ich war früher als er und dann kam er missmutig die Treppe runter. Also er muss immer kämpfen. Da steckt doch irgendwo im Menschen drin, wa? Also das ist, haben wir ihm ja nicht gesagt. Das will er jedes Mal und ich versuche dem zu entgehen. Es ist manchmal anstrengend. Aber das Thema, was wir heute haben, ist auch anstrengend. Wie kommen wir überhaupt oder wie komme ich auf diesen Predigttext? Ganz einfach durch unseren Hauskreis. Ihr merkt ja schon, die Anne gehört zum Hauskreis, der Harald. Also es sind auch einige mitbeteiligt an dem Gottesdienst. Und im Hauskreis haben wir gerade ein Thema angefangen, anhand dieses kleinen Büchleins. Ich habe gesagt, was Dünnes soll es sein, etwas, was wir mal durchgehen, Gottes Wort für unsere Welt von John Stott. John Stott ist an sich ein weltberühmter und weltbekannter Theologe aus England, gehört der anglikanischen Kirche an und ist berühmt geworden dadurch, dass Billy Graham ihm 1974 die Leitung der Lausanner Konferenz übergeben hat mit 100 also mit Delegierten aus 150 Ländern, das hat es noch nie gegeben. So viele auf einen Haufen und er hat sozusagen die Grundlage geprägt, theologisch auch für die weltweite Evangelisationsarbeit von Billy Graham. Der ist ja 2018 im Alter von 99 Jahren gestorben und hat Millionen erreicht. Und das hat mich dazu gebracht, einmal dieses kleine Heftchen durchzugehen und die erste Lektion handelt von unserem Thema, ist die Bibel Gottes Wort. Wir haben eben schon den Predigttext gehört. Ich will es noch einmal lesen, jetzt in der Übersetzung, die wir auch im Hauskreis, wir haben uns jetzt eine Bibel zugelegt, damit wir nicht ständig blättern müssen, was hat der in seiner Bibelübersetzung und der hat wieder was anderes stehen. Wir haben uns eine zugelegt, die Neue Leben Übersetzung, Neues Leben. Und ich lese nochmal, worum es geht, damit uns das noch einmal deutlich wird und damit wir sozusagen die Grundlage kennen. Denn Predigt ohne Textgrundlage ist keine Predigt, ist nur Gespräch. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Was ist Offenbarung? Gott spricht hier über Jesaja auch zu uns und sagt uns, Gottes Gedanken sind für uns unerreichbar. So weit der Himmel ist von der Erde, so weit ist Gott. Und auch seine Gedanken von den unseren entfernt, ist eine Einbildung, wenn wir jemals glauben würden, wir könnten die Gedanken Gottes verstehen. Die Gedanken sind nicht die unseren und auch die Wege nicht. Man könnte sagen, die Wege sind dann die Umsetzung der Gedanken. Wir gehen oft andere Wege, als Gott es will und auch sagt. Insgesamt, was ist Offenbarung? Sie muss uns geschenkt werden. Entweder kommt sie und Gott offenbart sich oder wir stehen da und sind blank. Im Prinzip können wir dagegen nichts tun. Man hat der Mensch sich immer wieder erhoben. Das fängt schon auf den ersten Seiten der Bibel an. sollte Gott gesagt haben. Er hat immer wieder versucht, so seine Gedanken einzumischen unter die Gedanken Gottes, aber es kommt nicht viel dabei raus. Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Offenbarung, die allen Menschen zugänglich ist, und der speziellen Offenbarung. Die allgemeine Offenbarung ist die Offenbarung Gottes in der Natur. Alles, was Natur ist, also Pflanzen, Tiere, Menschen, Erde, Planeten und so weiter, ist allen Menschen zugänglich. Das ist nicht gebunden an ein Volk, an eine Person, sondern ist für alle Menschen offensichtlich. Also die natürliche Offenbarung. Und der Apostel Paulus sagt im Römerbrief zu dieser natürlichen Offenbarung, ich lese einmal aus Römer 1, die Verse ab 18, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott, Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen, klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nicht gewusst zu haben. Alle Menschen haben irgendwo eine Kenntnis von Gott, wenn man die Schöpfung nicht voreingenommen sieht. Voreingenommen meint, dass man gleich seine Idee hat, wie es sein müsste. Ideologie nennt man so etwas. Wenn man also eine Ideologie davor legt, sozusagen als Filter, dann sieht man natürlich nicht mehr sehr viel von der Schöpfung. Die Schöpfung in ihrer Ursprünglichkeit wird am ehesten sichtbar den Naturwissenschaftlern. Denn die Grenzen, die die erreichen, erreichen wir normalerweise nicht. Und da ist es erstaunlich, dass gerade im zweiten Teil des letzten Jahrhunderts das Staunen wieder zugenommen hat. Die Naturwissenschaftler staunen, wie das alles zusammenwirkt, alle Kräfte der Natur. Sie sprechen von der Feinabstimmung der Naturkonstanten, die so sagenhaft ist und alles auf den Menschen zugeschnitten. Ein Nobelpreisträger, Physiknobelpreisträger, hat gesagt, es scheint so, als gäbe es da einen, Klammer auf, übernatürlichen, Klammer zu, Plan. Also einmal unvoreingenommen wahrnehmen, was ist, sich dem stellen, führt zum Staunen. Staunen ist immer wieder die Brücke, wie Atheisten zum Glauben kommen, insbesondere wenn sie Wissenschaftler sind. Andere haben andere Zugänge. Für manche sind auch Emotionen eher der Zubringer. Aber es ist erstaunlich, mit welcher Erschütterung manche auch sagen, das hat meinen Atheismus am meisten erschüttert, dass ich gesehen habe, wie alle Kräfte der Natur zusammenwirken zum Wohl des Menschen, als wäre die Natur die Schöpfung für uns gemacht. Wir wissen natürlich als Christen, sie ist für uns gemacht. Gut, das wäre also die allgemeine Offenbarung, aber jetzt die spezielle Offenbarung. Nicht alles ist ja an der Natur ablesbar. Und wenn ein Mensch auf einmal auf der Weltbühne erscheint und sagt, ich bin Gottes Sohn, oder er hat vom Menschensohn gesprochen, ich bin der Menschensohn, das meint aber dasselbe, dann ist das etwas, das können wir natürlich nicht nachprüfen, denn das ist vor 2000 Jahren geschehen. Das nennt man dann die spezielle Offenbarung, also die Offenbarung, die sich in der Person Jesu Christi, es ist auch der Höhepunkt der Offenbarung überhaupt, darstellt. Aber wenn wir einmal, und auch das passiert ja sozusagen für alle Welt sichtbar, nur es ist in der Geschichte 2000 Jahre zurück. Und wir wüssten heute nichts von Jesus, von seinem Werk, von seinen Worten, wenn es uns nicht die Bibel überliefern würde. also alles, was da geschehen ist in der Geschichte, ist sozusagen in die Bibel eingewandert. Sonst könnten wir uns heute unsere Gedanken darüber sparen, egal was da passiert ist. Man spricht in der Geschichte der Christenheit auch von der zweifachen Offenbarung Gottes. Einmal durch das Buch der Natur und zum anderen durch das Buch der Bibel. Natur und Bibel, das sind die zwei Wege, wie Gott sich zeigt. Und das heißt auch, jetzt in Bezug auf die Bibel, die zweifache Autorenschaft der Bibel. Also die Bibel hat sozusagen zwei Verfasser. Das erste ist uns klar, die meisten Dinge sind uns überliefert, ja alle, durch Menschen. Deshalb haben wir die verschiedenen Bücher in der Bibel, die sind nach Mose benannt, nach Josua und so weiter, nach Matthäus, Lukas und so weiter. Also alles sind Menschen gewesen, die das aufgeschrieben haben. Offensichtlich geschieht Offenbarung durch Menschen hindurch. Aber es gibt eine zweite Ebene, neben dieser direkten Offenbarung durch Menschen. Die Bibel sagt oft, und das gebraucht sie im gleichen Sinne des Wortes, Mose hat gesagt, an anderen Stellen heißt es, das Gesetz Gottes sagt oder nur das Gesetz oder Gott sagt. Hunderte von Stellen, wo das identisch ist. Also, dass man den Verfasser gleichsetzt mit dem, was Gott sagt. Das heißt nichts anderes, indirekt, auch wenn es Menschen gesprochen und niedergeschrieben haben, indirekt ist Gott beteiligt. Er ist der indirekte Autor der Bibel. Ich will bloß zwei Bibelstellen nennen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. 2. Timotheus 3,16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Die ganze Schrift, auch das Alte Testament, heute wird das oft relativiert, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Gott gehaucht, heißt es an sich dort. Theopneustos ist der griechische Begriff dafür. Er bedeutet nicht nur eingegeben am Anfang, sondern er bedeutet auch durchgeistet. Vom Atem Gottes, von dem wir eben gesungen haben, auch durchgeistet. Das heißt, dieses Wort ist nicht nur in der Bibel ein Buch geworden, sondern dadurch, dass dieses Wort durchgeistet ist, wirkt es auch. Und das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar, ja, man kann es nicht trennen, aber das ist genauso wichtig, wie dass es von Gott kommt. Es wirkt auch. Ich komme gleich im zweiten Teil drauf. 2. Petrus 1,21 heißt es, niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Die Menschen, die Propheten, redeten von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Sowohl Gott als auch Menschen sind an der Bibel beteiligt. Sie sprachen von Gott her und durch ihn. Deshalb kann man durchaus sagen, dass es eine Analogie gibt, ähnlich der Analogie, Jesus, sagen wir ja auch, ist einerseits Mensch, andererseits aber Gottes Sohn, also göttlich. Er hat beides in sich. So könnte man auch sagen, die Bibel hat beides in sich. Sie ist durch Menschen geworden und aufgeschrieben, aber sie kommt von Gott her und sie ist durch seinen Atem gegeistet. Ich weiß einmal, da hatte ich ein Problem mit meinem verehrten Bibellehrer Adolf Pohl und am Schluss meines Studiums sagte er, ich lade dich mal ein, wir gehen mal um den See in Buckerum und klären das mal. Und am Ende des Gesprächs, das ist immerhin 1,5 Stunden darum, waren wir noch nicht zu einer abschließenden Klärung gekommen. Er sagte, du kannst mich doch noch mal besuchen, wenn ich sage, Adolf, ich war jetzt lang genug hier und wir haben es nicht fertig gebracht, mal miteinander zu reden über die theologischen Dissens, den wir haben, der aber offensichtlich war und ich werde nicht extra deswegen anreisen. Das klärt sich von alleine. Und das war der Punkt. Es ging mir darum, weil ich das in meiner eigenen Biografie stark verankert habe. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus, habe Naturwissenschaft studiert, war dann Diplom-Ingenieur im Forschungszentrum bei Zeiss Jena. Und als ich zum Glauben kam, musste ich das alles hinterfragen. Ich musste also wirklich, mein ganzes Weltbild hat sich geändert. Und da wurde mir die Bibel unheimlich wichtig. Ich sagte, wenn ich diesen Weg des Glaubens gehe, dann soll das meine Grundlage sein. Und da hatte ich über einige Punkte mit ihm, lag ich quer. Gut, das hat sich alles geregelt. Ich will mal lesen, was dieser John Stott hier schreibt, und dann verlasse ich diesen Punkt auch. John Stott schreibt zu diesem Problem, dass es also zwei Wege der Offenbarung gibt, einmal durch die Bibel, andererseits durch Jesus Christus. Es ist richtig, der Höhepunkt der Offenbarung Gottes war die Person von Jesus Christus. Er war Gottes Wort im Fleisch gekommen. An ihm wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar. Ihn gesehen zu haben bedeutete, den Vater gesehen zu haben. Und trotzdem hätten wir nichts von dieser historischen und persönlichen Offenbarung gehabt, hätte Gott uns nicht gleichzeitig gezeigt, welche Bedeutung die Person und die Werke seines Sohnes haben. Wir müssen also die Falle vermeiden, die persönliche Offenbarung durch Jesus und die Offenbarung durch die Bibel gegeneinander als Alternativen entgegenzusetzen. Es trifft besser zu, wenn wir sagen, dass Gott sich sowohl in Jesus als auch im biblischen Zeugnis über Jesus offenbart hat. Keine der beiden Offenbarungen ist ohne die andere vollständig. Das heißt, und wir sehen es an der Bibel, die Propheten haben Gottes Handeln angekündigt, manchmal auch erklärt. Die Apostel haben Gottes Handeln in Jesus erklärt. Also ohne diese Propheten und Apostel wüssten wir gar nichts von den Taten Gottes und wie sie einzuordnen sind. In welchem Zusammenhang, was sie meinen, das alles ist dann in die Bibel gewandert. Aber um es auch ganz deutlich zu sagen, wir dürfen nicht Inspiration, das Wort Standard zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, die ganze Schrift ist von Gottes Geist inspiriert, inspirare heißt das lateinische Wort dafür, eingegeben. Das meint nicht ein Diktat, sondern die Menschen sind voll beteiligt. Wir sehen gerade, wenn sich Offenbarung ereignet, dann sind die Menschen mit Haut und Haar dabei, nicht nur als Empfänger eines Diktats. Das war eine falsche Lehre. Das ist kein mechanischer Prozess, als seien wir nur Maschinen. Das ist Gott sei Dank auch Vergangenheit, aber für viele wird, indem sie Inspiration generell verwerfen, dann verwerfen sie auch Christus. Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen, hat Hieronymus schon im 4. Jahrhundert gesagt. Demut ist deshalb die Brücke, wie wir uns der Bibel nähern sollten. Wir sollten sie nicht lesen wie jedes andere Buch. Es ist gut, wenn wir drin auch blättern und wenn wir anstreichen, was nicht alles machen, aber wir sollten demütig sein mit ihren Aussagen. Und jetzt kommt der zweite Teil, wo ich sagte, das ist an sich fast der wichtigere. Wir vertrauen auch auf die Wirksamkeit von Gottes Wort. Und das sagt ja nun Jesaja ganz deutlich, wie der Regen vom Himmel kommt und nicht leer zurückkehrt, wie der Schnee die Erde feuchtet und nicht ohne Frucht bleibt. So ist auch mein Wort. So ist auch mein Wort. Also Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und es wirkt. Es muss nicht immer gleich wirken. Aber wenn Gott spricht, ist es nicht einfach so dahergesagt. Der Hebräerbrief sagt es im Kapitel 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. In einem Kommentar las ich, wird vorgeschlagen zu, statt lebendig, das Wort Gottes lebt, könnte man sagen. Im Kommentar hieß es sogar, das Wort Gottes ist ein Lebewesen. Ja, ist es doch auch. Wenn Gott dahinter steht, dann ist es ein Lebewesen. Also da müssen wir eine enge Verbindung setzen. Wir können keinen Menschen richtig verstehen, wenn wir seine Worte ablehnen und wenn wir uns seinen Worten nicht aussetzen. Das Wort Gottes ist wirksam und lebendig. Was ist gemeint im Hebräerbrief mit dem Wort Gottes? Auch da habe ich nochmal nachgelesen, auch da gibt es von Bibelkritikern andere Meinungen, aber die Kommentare heute kann man sich an sich freuen, sind wieder zu dem Alten, was 2000 Jahre lang gegolten hat, zurückgekehrt. Das Wort Gottes ist die Bibel, die Heilige Schrift. Die Frage, ist die Bibel Gottes Wort, ist nicht ganz so banal. Da findet man Differenzierung und auch Spitzfindigkeiten. Grundsätzlich aber ist mit Wort Gottes immer die Bibel gemeint. Nicht irgendetwas anderes, was man erst denken müsste oder erst wenn das Wort wirkt, wird es Gottes Wort und so weiter. Nein, wir brauchen eine feste Grundlage und das ist nun einmal. Gott hat, sagt es Hebräer Kapitel 1, durch die Propheten geredet in der vergangenen Zeit und redet heute durch Jesus Christus zu uns. Also das Reden Gottes im Alten wie im Neuen Testament, das ist die Grundlage. Und das haben wir in Form der Bibel vor uns. Und dieses Wort wirkt. Lebendig und wirksam. Was ist Offenbarung? Wie hat Gott gesprochen? Das habe ich kurz beleuchtet. Warum hat Gott gesprochen? Im Timotheusbrief heißt es im Vers 15, 2. Timotheus 3, Vers 15, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen zur Rettung. Sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Rettung, das ist das Ziel der Bibel, nicht Weisheit, auch nicht Theologie, sondern es ist ein ganz praktischer Zweck. Ohne die Bibel gehen wir verloren, weil wir sonst nichts von der Rettung wüssten. Die Rettung ist nicht in die Natur eingeschrieben, irgendwo. Nein, dazu brauchen wir das Wort. Dass also Gott uns sein Wort sendet, um uns zu retten, dazu müssen uns erstmal die Augen aufgehen über Sünde, über Schuld, über Gerechtigkeit, Vergebung, über den Weg zum Glauben. Ansonsten kommen wir nicht alleine darauf. Das lässt sich nicht ablesen. Sondern das muss uns gesagt werden. Das wichtigste Wort muss uns gesagt werden. Es kommt außerhalb von uns. Wir können es uns nicht selbst sagen. Ich fasse noch einmal drei Punkte zusammen. Die Offenbarung ist unerlässlich und sie braucht Demut. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Es braucht Demut, denn Kinder sind abhängige Wesen, die haben nichts selbst verdient, sondern alles, was sie haben, kriegen sie geschenkt. Auch mein Enkel, der kriegt jedes Mal einen Schlaraffenlandtag. Gut, fällt mal ein bisschen doller aus und manchmal ein bisschen weniger. Aber wir sind mal die Bölsche Straße lang und wir haben ihm was geschenkt. Und am Ende sagt meine Frau, das war heute der Schlaraffenlandtag. Und das, oh, warum habe ich mir nicht mehr mitgenommen? Und ich bin gespannt, immer wenn er bei uns ist, will er einen Schlaraffenlandtag haben. Also Kinder kriegen das geschenkt. Das ist doch ganz normal. Das ist doch der Anfang des Lebens. Wir sind auf die Welt gekommen, doch nicht durch unsere Kraft und Suppe. Offenbarung geschieht durch Taten und Worte. Die Worte der Bibel sind vergleichbar mit der Menschwerdung Jesu. Gott ist auch in diesem Sinne Wort geworden, dass es nicht nur ein menschliches Zeugnis ist, die Bibel, mit allen Fehlern behaftet, sondern dass es zugleich Gottes Wort ist und in allem, was das Heil betrifft, auch ohne Fehler. Und es zielt auf die Errettung. Parzani, auf den hatte ich ja schon kurz hingewiesen, kennt ja Billy Graham recht gut. Parzani kennt ihr, denke ich, auch, CVM-Sekretär viele Jahrzehnte lang. Und Billy Graham, das habe ich noch im Ohr. Ich habe mich bei einer Evangelisation von ihm bekehrt. Das wurde damals, das war die Euro 70, 1970 in Essen. Die wurde per Radio übertragen. Und ich weiß noch, wie er immer sagte, die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt. Das stand bei ihm fest. Und Parzani jetzt, wo er gestorben ist, 2018, sagte in seinem Abschiedswort, um die Bedeutung nochmal hervorzuheben, die Billy Graham für die weltweite Christenheit hat. Immer wieder kam in den Ansprachen von Billy Graham der Satz vor, die Bibel sagt. Das kam bei Theologen, die von der Bibelkritik geprägt waren, gar nicht gut an. Aber, sagt Parzani, ich bin überzeugt, dass ein Teil des Geheimnisses der Vollmacht seiner Verkündigung in der festen Überzeugung lag, die Bibel ist das vertrauenswürdige Wort Gottes. Er hat immer wieder berichtet, dass er als junger Prediger mit vielen Zweifeln gerungen hat und schließlich die Entscheidung getroffen hat, die Bibel als Wort Gottes anzuerkennen. Der spöttische Hohn kritischer Theologen war ihm seither sicher. Wenn wir heute fragen, ob es ein Vermächtnis seines Jahrhundertdienstes gibt, dann ist es sicher dies. Die Vollmacht zur Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus ist im Vertrauen zur Bibel als dem geoffenbarten Wort Gottes begründet. Wichtig ist aber bis heute auch die Unterscheidung, dass soziale Dienste nicht Evangelisation sind und auch Evangelisation nicht ersetzen. John Stott sprach von den beiden Flügeln, ohne die kein Vogel fliegen kann. Heute aber muss wieder in Erinnerung gerufen werden, dass Evangelisation nicht unter dem Vorwand einer vermeintlich ganzheitlichen Mission in den sozialen Diensten verschwinden darf. Das ist gerade in der evangelikalen Welt in Mode gekommen. Fazit: Am Anfang stand die Frage, ist die Bibel Gottes Wort? Meine klare Meinung dazu, die Bibel ist Gottes Wort. Und wir sollten sie täglich zu uns nehmen wie das tägliche Brot. Denn Jesus, und das hat er aus dem Alten Testament, sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn kommt. Und vom Brot spricht er ja im Vater unser. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und dazu gehört auch, dass wir täglich in der Bibel lesen. Denn da begegnet uns Gott. Gott hat kein Lehrbuch geschrieben. Die Bibel ist ein Zeugnis aus der Geschichte. Er hat gehandelt im Leben von Menschen. Ich will auf ein Missverständnis kurz eingehen, damit wir es nicht in den falschen Hals bekommen. Wenn jemand heute sagt, die Bibel ist Gottes Wort, denken viele praktisch assoziativ an irgendwelche sektiererischen Dinge. Also die behaupten zum Beispiel die Schöpfung in 6 Tagen, 24 Stunden Tagen wohlgemerkt und solche Dinge. Ich will mal kurz auf diesen einen Punkt eingehen. Der erste Tag der Schöpfung, Genesis 1, Vers 3, beginnt, es werde Licht und es ward Licht. Und es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Es wurde also Abend und Morgen. Wie ist denn das? Der Tag beginnt mit Sonnenaufgang und endet mit Sonnenuntergang. Dann kommt die Nacht. So, aber wenn man die Bibel genau liest, war die Sonne ja noch gar nicht da. Die Sonne wird ja erst am vierten Tag geschaffen, Vers 16, und da steht in Vers 3, ja was denn nun? Da machen sich die Theologen nun viele Gedanken. Im Vers 16 nämlich erst heißt es, Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag, das war die Sonne, und das kleinere Licht für die Nacht, das war der Mond, und Gott schuf auch die Sterne. Also wie kann das einander kommen, dass ein Tag von einem Tag berichtet wird, wo es doch noch gar keinen Tag gab? Denn ein Tag wird definiert durch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, also durch die Sonne. Ohne Sonne kann es keinen Tag geben in unserem Sinn, geschweige denn in 24 Stunden. Die Auslegung, Manche merken, dass es da eine Spannung gibt. Sie sprechen von Ungereimtheiten. Und dann lese ich nach und ich habe ein paar Studienbibeln und da habe ich einfach mal ein paar aufgeschlagen. Wie sehen die denn das? Nicht nur in die Bibel habe ich geguckt, ich habe mir ein Video angeschaut von einem Astrophysiker, den ich sehr schätze, Dr. Albrecht Kellner. Er sagt an einer Stelle in seinem Video, es werde Licht. Zitat, die Sonne zündete als Atombombe. Es werde Licht. Die Atmosphäre war extrem heiß und dicht. Die Sonne war noch nicht zu sehen, es gab nur eine diffuse Helligkeit, wie bei einem wolkenverhangenen Himmel. Zitat Ende. Also, es werde Licht heißt, naturwissenschaftlich gesehen, die Sonne zündete als Atombombe. Und weil es so extrem heiß war, konnte man sie aber von der Erde aus nicht sehen. Es war eine Dunstschicht über der Erde. Also es wird, und das ist ein Gedanke, der schon in den 70er Jahren auch von einem Naturwissenschaftler geäußert worden, dass nämlich die Schöpfungsgeschichte rückwärtige Prophetie sei und ein Mensch sozusagen sieht, wie es geworden ist. Und dann könnte das hinhauen, wenn denn das rückwärtige Prophetie war. Nur es steht nicht sah, sondern es steht im Vers 16, Gott schuf die Sonne. Es geht nicht darum, also wenn da jetzt sozusagen eine Wolke davor hängt, ja, dann ist ja die Sonne schon da. Aber Vers 16 macht klar, wenn man die Bibel ernst nimmt, sie ist nicht erst am Vers 16 am vierten Tag sichtbar geworden, sondern sie ist geschaffen worden am vierten Tag. Damit hat dann auch Dr. Kellner weiterhin ein Problem. Also ich denke, dass das oft gesagt wird, aber es lässt sich aus der Bibel nicht herleiten. Ein anderer, er ist Theologieprofessor in Dallas in Texas, an einem Seminar, einem berühmten Seminar, und er schreibt in seiner Studienbibel, nicht die Sonne, die erst am vierten Tag erschaffen worden wurde, Vers 16, das gibt er zu, die Sonne ist erst am vierten Tag erschaffen. Er ist übrigens Baptist, also da sind wir sehr nah dran. Sondern eine feste Lichtquelle außerhalb der Erde. In Verbindung mit diesem Licht durchlief die rotierende Erde einen Tag-Nacht-Zyklus. Und ich dachte, was? Davon habe ich überhaupt noch nichts gelesen. Dass also noch ein Körper geschaffen wurde wie die Sonne davor, damit das hinhaut. Damit man daran glauben kann. Also er glaubt an die 24-Stunden-Tage, aber er versucht das auch naturwissenschaftlich in die Bibel hineinzulegen. Versteht ihr, der Knackpunkt ist, sagt die Bibel auch in naturwissenschaftlich, auch in geschichtlicher Hinsicht immer fehlerlos das, was wir heute wissen? Die Antwort der Bibel, nein, darum geht's nicht. Wir dürfen nicht pressen, wir dürfen nicht sagen, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann wird er sozusagen, dann können wir uns die Naturwissenschaft an sich sparen, dann hätten wir ja die ja schon in der Bibel. Nein, inzwischen ist die Bibelwissenschaft, und das ist die positive Entwicklung, die es genommen hat, sie hat erkannt, die Schöpfungsgeschichte ist literarisch kunstvoll gemacht. Es ist also eine literarische Gestaltung vorgenommen worden, es ist nicht einfach nur berichtet. Und zwar, jetzt gehe ich mal ein auf das, wenn früher Menschen was eingenommen haben, Siedler, was haben sie zuerst gemacht? Mal die Frage in den Raum, was haben sie zuerst gemacht? Bitte? Na, ich glaube, da liegt noch was davor. Ja, bevor sie Land in Besitz nahmen, meistens waren ja das Wälder, was haben sie gemacht? Gerodet. Das erste ist Roden und deshalb, wir waren viele Jahrzehnte in Thüringen, deshalb gibt es so viele Städte mit Rode oder Roda. Friedrich Roda, Stadtroder, Gräfenroder, Zeulenroder, nur mal in Thüringen ein paar. Das Erste, was Siedler machen, ist Waldroden, Platz schaffen, Raum schaffen. Dann kommt das Bauen, dann kommt das Bewohnen. Und wisst ihr, wie es Gott gemacht hat? Genau so. Genau so ist auch die Bibel geschrieben. Sie ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, sondern sie ist in diesem Sinne aufgebaut, die Schöpfungsgeschichte. Am ersten Tag bis zum dritten Tag werden die Räume geschaffen, die dann ab dem vierten bis sechsten Tag bewohnt werden. Also am ersten Tag Tag und Nacht. Am sechsten Tag, am vierten Tag, Vers 16, wird dieser Luftraum durch Sonne und Mond bewohnt. Die Bewohner kommen jetzt dazu. Am Tag 2 wird Himmel und Meer geschaffen und am fünften Tag dementsprechend Himmel, Vögel und Meer, Fische und Tiere und alles Mögliche, oben und unten. Am Tag 3 wird das Festland mit Pflanzen geschaffen und am Tag 6 nehmen das die Tiere und die Menschen, die geschaffen werden, in Besitz. Also die ersten 3 Tage machen die Räume auf und die letzten 3 Tage stellen die Lebewesen da rein oder die Bewohner. Und wenn man das so liest, dann ergibt sich auf einmal, dann ist das kein Widerspruch mehr. Dann merken wir auf einmal, so kann man es auch sehen. Und das steht in der Bibel. Ich muss keine zusätzliche Annahme machen, von der überhaupt nichts in der Bibel steht. Also noch eine ähnliche Quelle, um die dann die Erde rotiert sein soll. Muss ich nicht. Gottes Wort ist die Bibel, oder die Bibel ist Gottes Wort, aber wir sollten sie nicht ohne unseren Verstand gebrauchen, auslegen. Mir ist noch heute ein Zitat von Adolf Pohl, unserem Lehrer, im Ohr. Man kann die Bibel wörtlich nehmen, man kann sie aber auch ernst nehmen, mit Sinn und Verstand. Und einer, der es ganz ernst genommen hat mit der Bibel, war Martin Luther. Er ist sogar zu der Aussage gekommen, hört einmal her, ohne Gottes Wort, sprich Bibel, möchte ich nicht einmal im Paradies leben. Mit Gottes Wort dagegen fällt es mir leicht, sogar in der Hölle zu leben. Was für eine Bedeutung für Gottes Wort es im Leben von Martin Luther hatte. Unfassbar. Ich wünsche uns, dass die Bibel ihre Kraft in unserem Leben entfalten kann. Amen.